Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 23. Februar und das sind heute unsere Themen. Erfolgreiches Börsendebüt für Lakestar Spec One, TransferWise mit neuem Namen, Stripe gewinnt den früheren britischen Notenbankchef, Clubhouse ab sofort auch für Android und Uber kritisiert Reform des deutschen Fahrdienstmarktes. Ja, außerdem habe ich gesprochen mit Christoph Egels. Er ist in seinem Hauptberuf Public Policy Manager Dach bei Voy Technology. Aber ich habe heute mit ihm gesprochen in einer anderen Funktion, nämlich als Vertreter der Plattform Shared Mobility. Das ist ein neuer Verband, der gegründet wurde von den sogenannten Free-Floating-Unternehmen. Das sind insgesamt 6 Unternehmen aus dem Bereich E-Scooter, nämlich die Unternehmen Bird, Dot, Lime, Tier, Spin und Voy. Komischerweise alle mit einer Silbe. Und den Carsharing-Anbietern Miles, ShareNow und WeShare. Ja, und die möchten eben, wie gesagt, als Interessensverband jetzt auftreten und was es damit genau auf sich hat und welche Funktion dieser Verband haben soll, das habe ich mit Christoph besprochen. Dieses Gespräch dann also nach den Nachrichten, die kommen jetzt mit Anna Dressel, aber davor nochmal ganz kurz unsere Verbraucherhinweise.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Sendinblue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Sendinblue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue.com/podcast.
Startup Insider Daily Nachrichten.
Your attention, please. First prize for Lakestar Spec, 11,15 €. Congratulations on the listing in Frankfurt.
Börsendebüt des Lakestar Specs. Die Mantelgesellschaft von Lakestar-Investor Klaus Hommels hat ihr Börsendebüt erfolgreich absolviert. Die Aktien der Unternehmenshülle eröffneten mit einem Initialkurs von 11,15 Euro. Für den Lakestar Spec One wurden insgesamt 27,5 Millionen Einheiten zum Preis von 10 Euro ausgegeben. Diese Einheiten bestehen aus je einer Aktie und einem Drittel Optionsschein, durch den man zum Kauf weiterer Aktien berechtigt ist, sobald das zu integrierende Tech-Unternehmen gefunden ist. Lakestar Spec One ist das erste deutsche Spec seit mehr als 10 Jahren. TransferWise mit neuem Namen. Das britische Fintech TransferWise hat seinen Namen in Wise geändert und schürt damit die Gerüchte um einen Börsengang weiter an. Laut Mitgründer und CEO Christo Kehrmann folgt die Umbenennung der immer breiteren Aufstellung des Unternehmens. Das Unternehmen war 2011 von den beiden Esten Christo Kehrmann und Tavid Hinrikus in London gegründet worden. Ursprünglich hatte man sich nur auf Auslandsüberweisungen zu Echtzeitwechselkursen fokussiert. Inzwischen sind weitere Dienstleistungen wie Multiwährungskonten und Debitkarten hinzugekommen. Medienberichten zufolge hat das Startup bereits die US-Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley für seinen IPO verpflichtet. Stripe gewinnt früheren britischen Notenbankchef. Das Milliarden-Fintech Stripe konnte den früheren Chef der britischen Notenbank Mark Carney als neuen Manager gewinnen. Carney gehört ab sofort dem Board of Directors an und soll Stripe bei dessen weiterem Wachstum unterstützen. Der Payment Provider wurde 2010 von den beiden Brüdern John und Patrick Collison gegründet und ist mit einer Bewertung von $36 Milliarden das zweitwertvollste US-Einhorn nach Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX. Laut Bloomberg steuert das Unternehmen auf eine Finanzierung auf Basis einer $100 Milliarden Bewertung hin. Passenderweise hören wir John und Patrick Collison im Rahmen einer Y Combinator Session aus dem Jahre 2017 zum Thema Recruiting.
Yeah, the first 10 hires are really hard because, you know, you're making these first 10 hires at a point where no one's heard of this company, no one really wants to work for it. You're just these, like, two weird people working on this weird idea.
Like their friends are telling them not to join. For our second employee, he was like, I think maybe he'd accepted the offer or he was just about to, and his best friends, like, took him out the night before. It was like a full-on assault for, why you should not join this company, why this is like ruining your life, basically. The guy subsequently continued to join, and actually one of those friends also now works at Stripe. This is what you're up against.
Clubhouse ab sofort für Android. Die angesagte Audio-App Clubhouse steht ab sofort auch Android-Nutzern zur Verfügung. Diese stammt jedoch nicht vom kalifornischen Clubhouse-Anbieter Alpha Exploration, sondern vom russischen Entwickler Gregory Grishka K. Es handelt sich somit um eine inoffizielle Variante, die der Entwickler House Club nennt und die laut Testberichten voll funktionsfähig ist. Alpha Exploration hat nach eigenen Angaben erst Ende Januar mit der Arbeit an einer Android-Version begonnen. Laut dem Analyseunternehmen App Annie verzeichnet die Clubhouse-App bislang 8 Millionen Downloads. Uber kritisiert Reform des Fahrdienstmarktes. Im Rahmen der Modernisierung des Personenbeförderungsrechts kam es am Montag zur Anhörung von Experten im Verkehrsausschuss des Bundestags. Dabei hat Uber-Deutschland-Chef Christoph Weigler die geplante Reform kritisiert. Weigler sagte, die Novelle sei, Zitat, symptomatisch dafür, wie schwer sich Deutschland mit der Digitalisierung tut. Sie dient nicht den Interessen der Konsumenten. Im Zentrum der Kritik steht insbesondere die Rückkehrpflicht für sogenannte Mietwagen ohne Auftrag, die anders als klassische Taxis nach jeder Fahrt an den Betriebssitz zurückkehren müssen. An der Rückkehrpflicht soll festgehalten werden, Lockerungen seien aber denkbar. Der Taxiverband fordert, dass für auftragslose Mietwagen auch künftig die Rückkehrpflicht gelten soll. Corona-Pandemie beeinflusst auch IT-Sicherheit. Im Rahmen der Digital Life Design Konferenz, DLD, warnt Amazon-Technikchef Werner Vogels vor den möglichen Folgen der Corona-Pandemie auf die IT-Sicherheit von Unternehmen und Privatnutzern. Vogels sieht neue Herausforderungen für die Sicherheit im Netz, da durch die Pandemie viele unerfahrene Nutzer von Online-Diensten dazugekommen seien, die wiederum leichte Beute für Cyberkriminelle werden könnten. Laut Vogels würden sich die schlechten Akteure im Netz genauso schnell entwickeln wie die guten. Amorelie mit Umsatzrückgang. Der Erotikversender Amorelie hat seine Jahreszahlen für das Jahr 2019 veröffentlicht. Dabei wurde deutlich, dass der Umsatz im Vorjahresvergleich stagnierte. Insgesamt konnte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 60,4 Millionen Euro verzeichnen. Auch das EBITDA hat sich von zuvor 7,8 Millionen Euro auf nun 1,7 Millionen Euro verschlechtert. Amorelie wurde 2013 gegründet und betreibt Online-Shops für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Belgien und Frankreich.
Ich habe gemerkt, dass es im Grunde für jemanden wie mich, der ursprünglich Illustrator und Karikaturist werden wollte und Porträtmaler, gar nicht so eine unmögliche Sache war, auch Fotos zu machen, weil das im Grunde damit im Zusammenhang steht.
Karl Lagerfeld kommt in die Blockchain. Die Fotos des Anfang 2019 verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld werden digitalisiert und per Blockchain-Technologie authentifiziert. Dies gab Rechteinhaber Erik Pfunder bekannt, der das über 80.000 negative umfassende fotografische Erbe Lagerfelds bewahren möchte. Zeitgleich soll jedes Foto dank Blockchain-Technologie zu einem Unikat werden. Erik Pfunder gilt als engster Vertrauter Lagerfelds und hat 36 Jahre lang mit diesem zusammengearbeitet. Lagerfeld selbst hatte zwar im Jahr 2000 mit der Digitalfotografie begonnen, nahm aber auch weiterhin analog auf. Nordhesse trollt Reddit und New York Post. Ein nach eigenen Angaben 29-jähriger Systemadministrator aus Nordhessen hat mit seinen Twitter-Postings zunächst die Reddit-Anleger-Community und anschließend eine Reihe größerer Medien in die Irre geführt. Unter dem Pseudonym TSLA Insider gab er sich als Mitarbeiter Teslas aus und behauptete auf Reddit, Tesla hätte gerade für 800 Millionen Dollar Bitcoin gekauft. Als dann Tesla kurz darauf tatsächlich Bitcoins für insgesamt 1,5 Milliarden Dollar kaufte, ging die vermeintliche Insider-Information viral und wurde von zahlreichen großen Medienhäusern aufgegriffen. Inzwischen hat der anonyme Tippgeber aufgeklärt, dass er zum einen kein Tesla-Mitarbeiter sei und das Posting während eines LSD-Trips verfasst hätte. Dass nun sämtliche Medien weltweit darüber schreiben, findet er, Zitat, irgendwie lustig und beängstigend zugleich. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 23. Februar. Und damit zurück zu Jan Thomas.
Startup Insider Daily Interview.
Das waren also die Nachrichten mit Anna Dressel. Vielen Dank nochmal, Anna. Und damit gehen wir direkt rein ins Interview mit Christoph Egels, Public Policy Manager DACH von Void Technology und wie gesagt Vertreter der Plattform Shared Mobility, dem neu gegründeten Verband der sogenannten Free-Floating-Unternehmen. Ich spreche heute mit Christoph Egels und wir sprechen, weil ein Verband gegründet wurde. Da haben sich ja also insgesamt 9, wenn ich es richtig verstanden habe, 9 Akteure der Sharing-Mobility-Szene zusammengeschlossen. Christoph, erstmal herzlich willkommen.
Hallo Jan. Vielen Dank.
Ja, ihr seid ja eigentlich Konkurrenten. Wie kam es denn jetzt zu dieser Allianz?
Klar, wir sind auch weiterhin Konkurrenten geblieben. Aber wir haben über die letzten anderthalb Jahre oder hauptsächlich im letzten Jahr festgestellt, dass es sehr, sehr viele Themen gibt, die uns alle betreffen und haben da auch das Feedback aus der Politik, aus den Kommunen, aus den Ländern, teilweise auch vom Bund gehört, dass es sehr wünschenswert wäre, einen Ansprechpartner zu haben, einen zentralen Ansprechpartner, der sich mit den übergeordneten Themen auseinandersetzt, sodass nicht jede Kommune mit jedem Anbieter sprechen muss, wenn es darum geht, große Planungen zu machen. Also es geht nicht darum, die einzelnen Gespräche vor einem Launch abzufrühstücken, sondern es geht wirklich darum, wie schaffen wir große Rahmen dabei. Und der Wunsch war von allen Seiten da, und da es bisher keine Repräsentanz fürs Free-Floating-Sharing gab, war die Verbindung zwischen Mikromobilität und Carsharing recht schnell geschaffen.
Bevor wir jetzt über eure Agenda sprechen, vielleicht nochmal ganz kurz Free-Floating. Warum ist das für euch so ein eigener Terminus? Aus Nutzersicht kann ich den vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen, wie ihr das eigentlich könnt. Kannst du mal kurz einordnen, wo ihr da die Grenze zieht?
Naja, wir wollen den motorisierten Individualverkehr abschaffen. Wir wollen dafür sorgen, dass weniger Leute mit dem privaten Pkw unterwegs sind. Und wir glauben eben nur, dass das Ganze übers Free-Floating funktioniert, weil dann der Nutzer, wie gerade schon gesagt, den Scooter oder das Auto vor der Nase hat. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Carsharing-Fahrzeug nimmt, wenn er aus Schöneberg nach Wedding möchte und die Bahn gerade nicht fährt oder er viel zu transportieren hat, aber erstmal bis zur nächsten Station laufen muss, wird es schwierig. Dann wird am Ende doch wieder aufs eigene Auto zurückgegriffen, beziehungsweise gar nicht erst überlegt, das eigene Auto abzuschaffen. Also das ist, glaube ich, dieser ganz große Use Case, die Nähe und die Vergleichbarkeit zum persönlichen Beförderungsmittel, was dann in vielen, vielen Fällen das eigene Auto ist. Und das ist das, dem wir Konkurrenz machen wollen. Und so, ich glaube, nur so kann es dann erfolgreich sein.
Insgesamt sind es jetzt 6 E-Scooter-Verleiher und 3 Carsharing-Anbieter. Ne? Miles, ShareNow und WeShare sind da mit dabei. Warum denn keine Fahrräder?
Wir haben tatsächlich Fahrräder dabei. Eines der Mitgliedsunternehmen Lime bietet ja die E-Bikes an. Und zum aktuellen Zeitpunkt sind noch keine weiteren Anbieter dabei. Wir planen, dass wir mit den nächsten Wochen und Monaten wachsen werden. Und dann steht der Verband auch den Bikesharern offen, dazu zu kommen. Da ist auch wieder das Thema Free-Floating dabei. Aber da setzen wir uns mit weiteren Anbietern auseinander, führen teilweise schon erste Gespräche und schauen, wie wir uns da weiterentwickeln. Also dem Free-Floating-Sharing sind dabei keine Grenzen gesetzt und auf die 6 E-Scooter-Anbieter ist es nicht festgelegt.
Und ich verstehe jetzt richtig, dass quasi euer Modell dann entgegensteht, das stationäre. Und wie sehen denn die bisherigen Anbieter, die also eben dieses stationäre Modell verfolgen, wie sehen die denn euren Vorstoß jetzt?
Also wir sind mit vielen Anbietern dabei im Gespräch. Von vielen wird es positiv wahrgenommen, weil auch viele der stationären, das ist ja beim Bikesharing gerade der Fall, dass das ja so ein Hybridmodell ist in Teilen. Also generell etwas für die Akzeptanz des Sharings zu tun, ist sehr positiv angesehen. Auch wie es mit den Kollegen beim Carsharing ist, also das stationsbasierte Carsharing. Es gibt da sind zwar natürlich etwas zwei verschiedene Welten, aber generell der Vorstoß, mehr Akzeptanz für Sharing zu schaffen, mehr breite, mehr politische Interessensvertretung für Sharing zu schaffen, der wird durchaus begrüßt und miteinander getragen. Und auch da sind Zusammenarbeiten und Kooperationen nicht ausgeschlossen in Zukunft.
Wenn du sagst, die Akzeptanz ist relativ hoch, das möchte ich auch gar nicht bestreiten, aber es gibt sicherlich auch eine Menge Menschen, die ja vielleicht genervt sind von diesem neuen Stadtbild, von diesen neuen, Vehikeln, die da überall rumstehen. Wie begegnet ihr denn solchen ablehnenden Kommentaren?
Das sind ja in vielen Punkten Kommentare, die eigentlich auf unsere einzelnen Nutzer tatsächlich zurückgehen, wo wir auf den einzelnen Fall als Verband nicht immer was sagen können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr wichtig, dass wir mit Mitglieder haben, die verantwortungsbewusst, verantwortungsvoll arbeiten und dafür sorgen wollen, dass es eben in Zukunft noch besser läuft als heute, dass man die Städtepartnerschaften besser schließt, dass man das Ganze weiter vorantreibt und immer noch für Innovation und Verbesserung sorgt, was aber dann im Endeffekt auf Produktseite und bei den einzelnen Unternehmen liegt. Und da können wir als Verband in dem Sinne relativ wenig drauf einwirken. Nichtsdestotrotz können wir in der generellen öffentlichen Wahrnehmung durch verschiedene Studien, durch Bilder zeigen, wie gut es an wie vielen Stellen funktioniert, wie wichtig es ist, das auch zu haben und wie es auch in Zukunft aussehen könnte.
Ja, ich möchte das auch gar nicht bestreiten, wie gesagt, aber ich glaube natürlich, wir sind ja auch so alle ein bisschen in unserer Bubble und da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge an vor allem älteren Menschen oder sowas, die einfach mit Scootern oder auch mit Carsharing nichts am Hut haben, die aber trotzdem irgendwie natürlich betroffen sind von diesem neuen Angebot. Du wurdest zitiert mit, dass es eine Menge an Entscheidungen gab, die euch betreffen, wo ihr aber bei den entscheidenden Diskussionsrunden nicht eingeweiht oder nicht einbezogen wurdet. Was waren denn das für Entscheidungen? Wo hättest du denn gerne am Tisch gesessen?
Naja, wir hätten, glaube ich, in vielen kleineren Runden einerseits mit am Tisch gesessen, aber wir haben gespürt, beispielsweise als wir über das Nahmobilitätsgesetz in NRW gesprochen haben, was geschaffen wurde, wo wir dann im Verhältnis relativ spät irgendwie als einzelnes Unternehmen oder dann in einer Reihe mit 3-4 Unternehmen mit den Fraktionen sprechen konnten, was aber recht spät ist. Mobilitätsgesetze von den Ländern insgesamt sind natürlich Themen, die dabei aufkommen, immer wieder. Und das ist ein großer Faktor. Es gibt in größeren Städten gibt es Runden mit den Bezirks- oder Landesregierungen zum Thema Sharing allgemein, wo das Free-Floating Sharing noch nicht so vertreten ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Und hat das viel mit Unverständnis in der Politik zu tun oder sind das eher andere Lobbygruppen, die noch stärker sind als ihr?
Ich will nicht sagen Unverständnis, sondern ich würde sagen, es ist viel, was noch dazugelernt werden muss. Es ist viel, dass einfach auch noch nicht so unglaublich viel Wissen über das Free-Floating-Sharing da ist, wie es funktioniert, welchen Einfluss es wirklich hat. Ich meine, die Zahl von 8,5 Millionen Nutzern in Deutschland, die wir als 9 Unternehmen zusammen haben, das ist schon eine recht beeindruckende Zahl. Und auch die 67 Städte, in denen wir alle zusammen sind, aber nicht in jeder Stadt sind all diese Zahlen bekannt und auch nicht in jeder Stadt oder auch in jeder Landesregierung herrscht einfach unglaublich viel Zeit, um sich mit dem nächsten Thema auch noch zusammen auseinanderzusetzen. Und da wäre es eben für uns, das ist auch wollen wir auch als Angebot an Städte, an unsere Stakeholder verstehen, dass wir da mit der Bündelung in dem Verband mehr Möglichkeiten bieten, um auch mit vielleicht Vorurteilen aufzuräumen, durch weitere Gespräche, aber mit einem Player Kapazitäten zu schaffen, um es positiv nach vorne zu treiben.
Kurze Verständnisfrage, glaube ich, 63 Städte und 8,4 Millionen Nutzer, das sind deutsche Zahlen?
Genau, das sind die Zahlen in Deutschland.
Das heißt, also wenn man jetzt mal die Gesamtmarktgröße sich angucken würde, wo hapert es denn bei der Endnutzerakzeptanz denn noch? Weil wenn ihr 8,4 Millionen Nutzer habt, das könnten ja insgesamt wahrscheinlich so 40, 50 Millionen sein, theoretisch, ne?
Klar, das könnten bei Weitem noch viel mehr sein. Die über 60 Städte sind, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Aber ich glaube, dass man da noch in mehr Städte expandieren kann. Aber das ist sicherlich ein Thema auch wieder für die einzelnen Unternehmen. Und ich glaube auch, dass man bei den Endnutzern mal schauen muss, für wen ist es wirklich noch interessant. Wir haben auch da sind es wieder kleinere Städte, die kommen. Es sind Außenbezirke, wo sich unsere Mitglieder hin vorwagen, Stück für Stück, und eben nicht mehr nur in den urbanen Zentren sind, sondern eben weiter nach außerhalb gehen. Aber ich glaube, wie die Mitglieder einzeln schon zeigen, es ist ein wachsender Markt. Bei der Mikromobilität ist er eigentlich erst anderthalb Jahre alt in Deutschland, so dass ich da glaube, dass das bestehende Potenzial noch deutlich weiter ausgeschöpft werden kann.
Ja, wahrscheinlich ist es ja wirklich auch nur ein Thema ab einer gewissen Stadtgröße, ne? Da habe ich jetzt gerade eigentlich falsch gerechnet. Mal doch nochmal zum Schluss vielleicht, um so einen positiven Ausblick zu geben, Christoph, wenn du dir wünschen könntest, Deutschland 2030, die Innenstädte, wie sehen die denn aus? Mobilitätsseitig natürlich.
Wir haben Mobilitätshubs in möglichst vielen Städten. Wir sind etwas oder deutlich weiter weg vom Privatauto und schaffen wirklich Räume zum Leben und kombinieren diese mit Mobilität und stolpern nicht mehr über Parkplätze, über falsch geparkte Privat-PKWs, die 3 Wochen lang dort stehen, ohne dass sie bewegt werden, sondern Mobilität heißt Bewegung. Mobilität heißt nicht irgendein Fahrzeug 3 bis 4 Wochen im öffentlichen Raum abzustellen und es wird nicht bewegt, sondern Bewegung, Plätze zum Leben mit Mobilität gemeinsam schaffen und wir bewegen uns vor allem dabei nachhaltiger fort, als dass es der Verbrenner einfach ist, der nur von einer Person kalt im Winter für 2,5 Kilometer gefahren wird.
Also das unterschreibe ich sofort, Christoph, denn ich glaube, ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber ich glaube, ein Auto am Tag steht 23 Stunden rum, ne?
So ungefähr ist die Zahl, ja. Und sonst wird es mit 18 km/h ungefähr durch die Stadt gefahren, durch den Stau gequält.
Okay, von daher also Mission verstanden. Wir behalten das im Blick. Christoph, vielen Dank, dass du da warst und bis bald hoffentlich, ja?
Sehr gerne. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war also Christoph Egels von Voy Technology, beziehungsweise von dem Verband Plattform Shared Mobility. Und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Vergesst bitte nicht, diesen Podcast weiterzuempfehlen. Gerne auch auf iTunes bewerten. Dann helft ihr uns, diesen Podcast bekannter zu machen und sorgt dafür, dass mehr Leute ihn hören. Ansonsten wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Sendinblue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Alle weiteren Informationen auf de.sendinblue.com/podcast.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.